Ja, guten Tag, das ist ja toll, was ihr da immer macht. Da hat es ja sogar zwei Chöre heute Abend. So wunderbar. Und ja, vor 30 Jahren, da war ich auch 30 Jahre jünger wie ihr, oder noch gar nicht auf der Welt, da bin ich quasi mit meiner Familie von Deutschland in die Schweiz umgesiedelt. Ich habe in der Freien Theologischen Akademie, hat sie damals noch geheißen, in Gießen studiert und dann sind wir zurück und wir haben es während dem Studium nie geschafft, nach Ostdeutschland zu reisen, was ich eigentlich gerne gemacht hätte, aber es war doch dann von Gießen zu weit und wir waren dann finanziell auch nicht so gut als Studenten, dass wir da große Sprünge machen konnten. Aber das ist natürlich ein unglaubliches Ereignis gewesen für euch, natürlich viel mehr als für uns, aber nur schon von außen das zu sehen, dass die Mauer in Berlin fällt. Wer hätte das je gedacht, dass das so weit kommt und dann plötzlich war das weg. Ja, schon sehr interessant. Und es ist für mich auch natürlich sehr faszinierend, bei euch zu sein, bei Menschen, die sowas durchgemacht haben. Ich meine, die Älteren, die haben ja quasi beides durchgemacht. Denn die Kriege und dann quasi die Abschottung vom Westen und dann plötzlich wieder diese Öffnung. Also das muss ja auch unglaublich Spuren hinterlassen in einem Leben. Und dass ihr da auch als Gemeinden so stark seid, das ist wirklich ganz schön. Und jetzt, genau, ich habe jetzt auch das PowerPoint angepasst. Jetzt haben wir also das Formatproblem nicht mehr mit dem PowerPoint wie gestern. Aber ein Problem bleibt, das bin nämlich ich, dass ich nicht schalte, wenn ich schalten sollte. Und wenn ihr das merkt, dann dürft ihr euch wirklich bemerkbar machen. Bei mir in der Gemeinde ist es meistens meine Tochter, die meistens vorne sitzt und sagt, Papi, oder meine Frau, die mir Zeichen macht, oder dann haben wir halt jemanden am Laptop, der dann weiterschaltet. So. Also, aber mir ist es noch wichtig, dass ihr das meldet, weil das ist für euch auch unangenehm, wenn ich immer hinterherkomme, dann überlegt ihr immer, wann kommt er wieder nach oder schafft er es überhaupt noch und so. Und dann könnt ihr mir gar nicht mehr zuhören. So. Nun, wir beschäftigen uns ja mit Abraham. Abraham, eine ganz wichtige Persönlichkeit in der Menschheitsgeschichte, muss man sagen. Er gilt als Vater des Glaubens, so wie Paulus das nach Rom schrieb, Abraham sollte der Vater all derer werden, die glauben. Also er ist sozusagen das Vorbild, der Orientierungspunkt für den christlichen Glauben. Wenn wir wissen wollen, wie Glaube funktioniert, was Glaube eigentlich meint, dann müssen wir uns mit Abraham beschäftigen. Glaube könnte man auch mit Vertrauen übersetzen. Persönlich finde ich die Übersetzung mit Vertrauen eigentlich passender. Wenn wir nämlich das Wort Glaube hören, verbinden wir oft dieses Wort mit Glaubensinhalten. Was glaubst du? Das ist auch gar nicht falsch. Es gibt auch in der Bibel die Verwendung des Glaubens, wo es um Inhalte geht. Aber meistens geht es um Vertrauen. Übersetzen wir Vertrauen, was vom Wort her identisch ist, man kann das Wort mit Vertrauen oder Glaube übersetzen, vom Griechischen her, dann stellt sich automatisch die Frage, wem wir vertrauen. Wenn ich sage, ich glaube, dann fragt man, was glaubst du? Wenn ich sage, ich vertraue, fragt man, wem vertraust du? Und das ist eigentlich die Kernfrage des Glaubens. Wem schenke ich mein Vertrauen? Der Glaube Abrahams findet gerade darin Ausdruck, dass er dem Schöpfer des Himmels und der Erde sein Vertrauen schenkte. Selbst dann, wenn die Erfüllung der Versprechen Gottes in weiter Ferne lagen, unerreichbar schienen. Deshalb lesen wir im Hebräer über Abraham, Sarah, Isaac und Jakob, sie all, ja, ihr seht, jetzt habt ihr noch euch gar nicht Aber ist das dick? Voilà. Niemand hat sich gewagt, sich zu melden, habe ich jetzt gerade festgestellt. Jetzt muss ich also selber aufpassen wieder. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, also Abraham, Sarah, Isaac und Jakob, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Also sie vertrauten auf das, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie vertrauten Gott, obwohl das, was er versprochen hatte, nicht eingetroffen war. Übrigens ein sehr wichtiges Merkmal für den christlichen Glauben, dass einiges nicht eintrifft, auf was wir hoffen und auf was wir vertrauen, aber es wird eintreffen. Sie vertrauten, dass Gott sein Versprechen erfüllen wird, wenn nicht in dieser Welt, dann in der kommenden Welt, aber er wird es erfüllen. Gestern beschäftigen wir uns mit der Berufung Abrahams. Folgende Punkte haben wir ausgeführt. Erstens, der Glaube wird von außen geweckt. Das heißt, das Evangelium muss an den Menschen herangetragen werden und Glaube kommt nicht aus meinem Inneren. Ich kann Gott nicht in mir drin entdecken, sondern Gott begegnet mir von außen. Und deshalb ist die Verkündigung etwas elementar Wichtiges auch im christlichen Glauben. Zweitens, der rettende Glaube verabschiedet sich von gelernten und anerzogenen Überzeugungen und Religionen. Der Glaube wendet sich ganz und gar dem Schöpfer zu und so dann auch von anderen Dingen ab. Und drittens, der rettende Glaube strebt nach vorne. Er ist auf die Zukunft ausgerichtet, weil er eine großartige Zukunft vor sich sieht, nämlich die neue Erde und der neue Himmel. Und deshalb ist Glaube immer nach vorne ausgerichtet. Und das, was uns Gott schenkt, ist viel mehr als das, was er erwartet, wenn wir ihm nachfolgen. Nun werden wir uns nochmals mit diesen drei ersten Versen des Kapitels 12 im 1. Mose beschäftigen und weitere Aspekte des rettenden Glaubens entdecken. Lesen wir zuerst die drei Verse. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft aus, deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen, und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Übrigens, das hat sich ja erfüllt. Abraham ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten in drei Religionen. Also sein Name ist weit über die ganze Welt bekannt. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Rettender Glaube zeichnet sich nicht hauptsächlich dadurch aus, dass wir ein Reglement über die richtigen Verhaltensweisen befolgen müssen. Natürlich kennt der christliche Glaube Regeln, Werte und legt auch auf bestimmte Verhaltensweisen Wert, aber das ist nicht der Kern des Glaubens. Das sind die Auswirkungen des Vertrauens, das wir Gott dem Schöpfer schenken. Der Kern des rettenden Glaubens liegt in der Beziehung zum Schöpfer. Aber darum geht es eigentlich. Von Beziehung sprechen wir, wenn mindestens zwei Personen miteinander interagieren. Personen, die eine Beziehung zueinander haben, reagieren aufeinander, sonst haben sie keine Beziehung. Also wenn ich jetzt auf der Straße gehe, und meine Frau läuft an mir vorbei und sie verzieht die Miene nicht und ich nicht und jemand beobachtet uns, dann denken die, die haben nichts miteinander zu tun, die haben keine Beziehung miteinander. Die lächeln sich nicht einmal zu. Und man sieht das, ich finde das immer toll, wenn man so irgendwie am Flugplatz ist oder vor einem Schulhaus und auf die Kinder wartet. Und dann sieht man immer, wenn jemand zusammengehört, immer wenn jemand kommt, beginnen die Leute einander anzulachen. Die haben etwas miteinander zu tun. Also Beziehung, da sieht man, da passiert etwas. In Beziehung lässt man sich gegenseitig beeinflussen. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Gott. Der Glaube ist also eine Reaktion auf Gottes Ansprache. Abrahams Glaube war durch seine Beziehung und sein Vertrauen dem Schöpfer gegenüber geprägt und diese Beziehung und sein Vertrauen zu Gott bildete den Kern seines Glaubens. Das Vertrauen, das er Gott entgegenbrachte, stand im Zentrum. Übrigens für die, die gestern noch nicht da gewesen waren, möchte ich einfach noch mal kurz sagen, dass Abraham ja ursprünglich Abraham heißt. Das heißt, erst im Kapitel 17 gibt ihm Gott den Namen Abraham. Deshalb, lasst euch nicht verwirren, weil ich jetzt meistens Abraham sage, weil in den Texten auch meistens Abraham steht, das ist immer derselbe. Er bekommt später noch zwei Buchstaben mehr zu seinem Namen hinzu. Also, als Gott Abraham begegnete, konfrontierte er ihn nicht mit Glaubensgrundsätzen und Glaubensregeln, sondern er forderte ihn auf, geh aus deines Vaters, aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Gott eröffnete mit dieser Aufforderung die Beziehung zu Abraham und Abraham ließ sich darauf ein, er reagierte auf das, was Gott sagt. Und verließ sein Vaterland, seine Verwandtschaft, das Haus seines Vaters. Abraham vertraute Gott, obwohl er nicht wusste, wohin ihn Gott schlussendlich führen wird. Und so wirkte Abraham gewissermaßen mit Gott zusammen. Gott sagt etwas und er reagiert darauf. Es ist wie ein Zusammenwirken. Er vertraute Gott, indem er gehorchte und genau das tat, zu dem Gott ihn aufgefordert hatte. Jakobus beschreibt, und spricht in seinem Brief über solches Zusammenwirken in Bezug auf Abraham, sagte er, daran siehst du, dass Abrahams Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte, erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Mit anderen Worten, Abraham reagierte auf die Aufforderung Gottes und tat, was Gott von ihm verlangte und dadurch findet das Vertrauen Gott gegenüber höchsten Ausdruck. Glaube hat also immer auch mit Gehorsam zu tun. Vertrauen hat immer auch etwas mit Gehorsam zu tun. Was würden wir sagen, wenn wir jemandem einen Rat geben und er macht immer etwas anderes? Würden wir sagen, vertraut mir nicht. Wir können nicht miteinander, es ist keine Beziehung da, er lehnt alles ab, was ich sage. Deshalb ist rettender Glaube immer handelnder Glaube. Glaube ist keine Wissenschaft, sondern eine Täterschaft. Glaube wird getan. Natürlich ist es gut, wenn man weiß, was man tun soll, aber dann tut man es. Dieser Glaube, dieses Vertrauen sah man schon bei Noah, wie wir im Hebräer lesen können. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Noah hatte sich ganz auf Gott verlassen und hatte dadurch mit Gott zusammengewirkt, selbst wenn er noch nicht abschätzen konnte, welche Bedeutung diese Anweisungen Gottes haben werden. Aber Gott hat gesprochen und er hat es getan. Es ist doch sehr erstaunlich, dass Gott mit uns Menschen zusammenwirken will. Wir würden denken, Gott hätte andere Möglichkeiten, in diese Welt hineinzuwirken. Er könnte einfach Engel senden und ihnen die verschiedenen Aufgaben geben. Die würden das vermutlich besser machen, als wir denken wir. Die haben nicht das Problem des Ungehorsams und ich glaube, die müssen auch nicht immer essen und arbeiten wie wir. Könnt ihr doch die Engel machen? Natürlich könnt ihr das Gott so machen, aber er will es nicht so machen, obwohl auch die Engel er einsetzt. Er sendet auch heute noch Engel, um denen zu dienen, die ihm vertrauen. Das macht er tatsächlich, im Hebräer heißt es, nein. Die Engel sind alle nur Dienerwesen in der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben, also den Christen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Also, das sind Engel, ziemlich aktiv im Hintergrund. Wir merken das zwar selten, aber Engel sind aktiv. Damit will der Hebräer betonen, dass die Christen den Engeln gegenüber höher gestellt sind und die Engel ihnen zudienen müssen. Und es ist einfach erstaunlich, was für eine hohe Würde uns der Schöpfer schenkt. Und Gott wählte den in unseren Augen aufwendigeren und komplizierteren Weg, um seine Ziele zu erreichen. Gott will mit uns eigensinnigen und oft egozentrischen Menschen zusammenwirken. Das ist etwas ganz Besonderes, finde ich. Was für eine großartige Würdigung des Menschen. Und dieses Zusammenwirken Gottes mit dem Menschen geht über diese Zeit hinaus und dauert bis in alle Ewigkeit. Selbst in der Ewigkeit wird Gott mit uns zusammenwirken und er wird uns viel Verantwortung anvertrauen. So weist Paulus die Christen auf eine erstaunliche Tatsache hin. Er schreibt den Christen in Korinth: Wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Sind wir uns dessen bewusst? Ob wir das jetzt tun wollen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich meine, das ist doch ein Riesending. Bist du dir bewusst, was für eine große und verantwortungsvolle Aufgabe Gott uns anvertrauen wird? Gott will mit uns zusammenwirken. Gott fördert und baut sein Reich mit uns zusammen. Da können wir durch die ganze Bibel das verfolgen. Immer arbeitet er mit Menschen, und zwar mit ganz komischen Menschen. Mit komplizierten. Mit Menschen, die... Nehmen wir doch mal, das habe ich ja mal mit euch angeschaut, bei Josefs Geschichte. Mit dem Jakob. Der hat zwei Frauen und 12 Burschen, ein Mädchen. Ihr könnt es nur nachlesen, wie die Familie gewachsen ist. Das war eine Eifersuchtsszene nach der anderen. Jede hat versucht, mit dem nächsten Kind die Zuneigung Jakobs zu gewinnen. Das war ein richtiger Wettlauf zwischen diesen beiden Hauptfrauen, und dann haben sie ja ihre Mägde auch noch eingesetzt. Und so baut Gott sein Reich. Trotz uns Menschen. Das ist in meinen Augen etwas unglaublich Faszinierendes. Gott will mit uns zusammenwirken. Er baut es mit Menschen, die ihm vertrauen und auf sein Reden reagieren, und mit Menschen, die nicht vollkommen sind, aber die bereit sind, auf ihn zu hören. Wie wichtig unsere Bereitschaft ist, auf Gott zu hören und auf sein Reden zu reagieren, sehen wir in einem schwierigen Abschnitt der Geschichte Israels. Das Volk war in einer ausweglosen Situation und Gott wollte helfen. Er wollte helfen, unbedingt. Aber es ging leider nicht. Durch den Propheten Ezekiel ließ er sagen: Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Ich habe jemanden gesucht, der mir hilft, der mit mir zusammenwirkt, aber ich fand keinen. Stellt euch das einmal vor. Gott sucht einen Menschen, der mit ihm zusammenwirkt, aber niemand will auf ihn hören, niemand will sich rufen lassen. Lassen wir uns von Gott finden, wenn er Leute sucht, die mit ihm zusammenwirken? Sind wir bereit, Gott in und durch uns wirken zu lassen? Sind wir bereit, Gott zu sagen: Herr, hier bin ich, sag mir, was soll ich tun? Der Glaubende wirkt mit Gott zusammen. Der Glaube ist keine Wissenschaft. Glaube ist eine Täterschaft. Glaube wird gelebt. Rettender Glaube und damit das Vertrauen richtet sich auf eine einzige Person. Das ist jetzt nun der Kernaspekt, wie Glaube eigentlich funktioniert, christlicher Glaube. Die entscheidende Frage lautet: Wem vertraue ich? Paulus sagt einmal, das finde ich großartig: Ich weiß, wem ich vertraue. Oder ich weiß, an wen ich glaube. Und dabei kann es nur um eine einzige Person gehen, denn das wird durch die ganze Bibel hindurch deutlich. Und dieses Prinzip, dass sich alles an einer Person entscheidet, wird bei Abraham sozusagen festgelegt. Dieses Prinzip oder dieses Programm hat Gott mit dem Abraham gesetzt. Gott sagt zu ihm, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott macht die Abraham zu seinem Repräsentanten. So wie sich Menschen gegenüber Abraham verhalten, so wird sich Gott gegenüber den Menschen verhalten. Sie sollen am Abraham sehen, dass der Gott Abrahams der mächtigste Gott ist. Dass er der wahre Gott ist. Wer Abraham Gutes tut, der wird von Gott Gutes erhalten. Wird jemand Abraham verstoßen, dann wird Gott diesen Menschen auch verstoßen. Damit wollte Gott in der damaligen von Göttern durchdrungenen Welt zeigen, wer der wahre und lebendige Gott ist, den man verehren und den man vertrauen sollte. Dieser Gedanke wird uns dann nochmals begegnen, wenn wir das anschauen, als Abraham Sarah als seine Schwester ausgab und die dann entführt wurde. Dieses Prinzip, dass sich Gottes Verhalten uns gegenüber an unserer Beziehung zu einem einzigen Menschen entscheidet, geht über die Zeit Abrahams und seinen Lebensraum weit hinaus. Denn Gott sagt zu Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle werden durch dich gesegnet werden. Alle Nationen, alle Völker der Erde sollen durch Abraham Gottes Segen empfangen. Und später offenbarte Gott dem Abraham, wie genau dieser Segen, der zu allen Menschen kommen wird, aussieht. Durch deinen Nachkommen, und das werden wir am Samstagabend, dieses Kapitel 22, wo es um die Opferung Isaaks geht, noch genauer anschauen. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meine Stimme gehorcht hast. Und wer ist dieser Nachkomme? Dieser Nachkomme ist Jesus Christus. Denn Paulus nimmt genau auf diese Aussagen 2. Mose Kapitel 22 Bezug und schreibt den Galatern, genauso verhält es sich mit der Zusage, die Abraham und seinem Nachkommen gemacht wurde. Übrigens sagt Gott nicht, und deinem Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Es geht auch hier wieder um eine Person. Durch diesen Nachkommen Abrahams, Jesus, werden alle Menschen gesegnet. In Jesus ist erfüllt, was Gott dem Abraham versprochen hatte. Und Gott hatte bereits bei Abraham dieses Prinzip festgelegt, das bis heute gültig bleibt. Unser Verhalten gegenüber Jesus entscheidet, ob wir vom Schöpfer angenommen oder verstoßen werden. Und das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert. Diese Konstante bei Gott. Bei Abraham setzt er dieses Prinzip. So wie sie sich dir gegenüber verhalten, werde ich mich ihnen gegenüber verhalten. Und jetzt wird es in Vollkommenheit, kommt das zum Tragen in Jesus Christus. Gott hat sein Grundkonzept, wie er sich den Menschen zuwendet, nicht geändert. Er wendet sich den Menschen zu, wenn wir uns seinem Sohn zuwenden. Dann haben wir auch die Zuneigung des Vaters. Unser Verhalten gegenüber Jesus entscheidet, ob wir vom Schöpfer angenommen oder verstoßen sind. Nehmen wir Jesus an, nimmt uns der Schöpfer an. Verstoßen wir Jesus, wird uns der Schöpfer verstoßen. Paulus schreibt später, wenn ihr zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Das sind die wirklichen Nachfolger Galater 3, 29. Genau, also, das habe ich jetzt gelesen. Wenn wir uns ganz Jesus zuwenden, dann werden wir mit Abraham erben. Was Gott ihm versprochen hat, gilt auch für uns. Durch den Glauben an Jesus werden wir rechtmäßige Erben sein. Dieses Prinzip, das damals bei Abraham galt, dass sich Gott gegenüber den Menschen so verhalten wird, wie sich die Menschen gegenüber Abraham verhalten werden, gilt jetzt in absoluter, vollkommener Weise auf Jesus. Unser Verhältnis zu Jesus bestimmt unser Verhältnis zum Schöpfer. Und wenn wir Jesus ablehnen, wird uns Gott ablehnen, so hart das klingen mag. Wenn wir Jesus annehmen, wird uns Gott annehmen. Ganz deutlich lesen wir das im Johannesevangelium. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn Gottes, wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ein Mensch, der Jesus ablehnt, der lehnt gleichzeitig auch den Schöpfer ab und wird von Gott nichts Gutes empfangen. Wenn wir Menschen sagen, ich glaube an Gott, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen, dann weiß ich sofort, was los ist. Dann weiß ich sofort, dass der keine Ahnung hat, wer der lebendige Gott ist. Weil wir Jesus vom Schöpfer nicht trennen können. Jesus sagt, er mich sieht, sieht den Vater. Also wenn ich Jesus ablehne, kann ich wohl an einen Gott glauben, aber nicht an den, der sich in der Bibel offenbart hat. Der Zorn Gottes wird über ihm bleiben. Rettender Glaube vertraut auf eine einzige Person, auf den Sohn Gottes, Jesus Christus. Es gibt nur einen Namen in der gesamten Menschheitsgeschichte, der uns retten kann, Jesus. Die Apostel bezeugten das eindeutig und unmissverständlich. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Es gibt keinen anderen Namen. Es gibt nur eine Person, der Mensch gewordene Gott, Jesus Christus. Oder Paulus schreibt den Korinthern, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Der Glaube, der für Zeit und Ewigkeit redet, steht immer in Verbindung mit diesem einen Namen, Jesus Christus. Und natürlich gibt es Menschen, die ernsthaft andere Gottheiten verehren oder zumindest was sie für eine Gottheit halten. Sie leben oft sehr hingebungsvoll, aufopfernd und bewundernswert. Doch diese Gottheiten können das Problem unserer Schuld nicht lösen. Diese Gottheiten können keinen einzigen Menschen auf die neue Erde und den neuen Himmel bringen. Es gibt nur einen Namen. Und es gibt nur einen Weg, wie wir von Gott gerecht gesprochen werden können und dadurch ewiges Leben bekommen. Und dieser Name ist und bleibt Jesus. Und deshalb bewegt mich das immer wieder. Ich bin wirklich bewegt immer wieder neu von Jesus. Und ich bin auch dankbar, dass das so eindeutig ist. Stellt euch einmal vor, Gott hätte das anders gemacht. Und wir müssen für jeden Krimskrams irgendeinen anderen Gott finden. Da müsste ich immer überlegen, ja, jetzt habe ich eine Prüfung, aber zu welchem soll ich jetzt beten? Mag schnell den Kalender meiner Götter da vornehmen. Oder dann bin ich in Erwartung, an wen muss ich mich wenden, wenn ich in Erwartung bin. Es gibt nur einen einzigen Namen. Ich kann mich immer an Jesus wenden. Immer. Johannes schreibt, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. So klar. Und eindeutig. Rettender Glaube funktioniert nur, indem ich alles auf diesen einen Namen setze, Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb und von den Toten auferstanden ist und nun bei Gott, dem Vater, im Himmel lebt. Und manchmal kann ich es gar nicht so richtig fassen, wie viele Menschen das einfach nicht wollen. Es ist doch, man kann nicht sagen, ja, man kann auf der einen Seite sagen, warum hat Gott das so gemacht? Oder? Warum nur Jesus? Warum gibt es nicht viel noch andere Wege? Aber andersrum kann man sagen, ja, es ist ja wunderbar, wie einfach Gott das gemacht hat. Wir können uns einzig an Jesus orientieren, wir haben alles. Es braucht gar nicht mehr, das ist doch eine wunderbare Idee. Warum wollen wir immer alles kompliziert machen? Warum wollen wir nicht das, was Gott uns schenkt, und deutlich auch uns kundtun, einfach freudig annehmen und sagen, ja danke, dann kann ich mich ja mit allem an Jesus wenden. Und ich will, dass Jesus in meinem Leben wirklich eine zentrale Bedeutung bekommt. Im Leben von Abraham sehen wir, wie rettender Glaube funktioniert, oder anders gesagt, was sich Gott unter Glaube vorstellt. Im Grunde geht es um das Vertrauen, das wir Gott schenken. Und dieses Vertrauen findet Ausdruck, indem wir das tun, was Gott sagt. Und wenn das, was er versprochen hat, wenn das auch noch in weiter Ferne liegt. Das Allerwichtigste für unseren Glauben, der rettet und mich in den Himmel bringen wird, ist eine Person, der wir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und der wir ganz und gar vertrauen, Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Das ist der Grund unserer Rettung. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens oder sollte es werden, wenn er es noch nicht ist. Wir brauchen keine andere Person, keine anderen Gottheiten. Jesus allein genügt voll und ganz. Paulus schreibt, es gibt nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Denn der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Vertrauen wir Jesus, dann sind wir mit dem Schöpfer verbunden und versöhnt und wir können uns auf unser Leben nach dem Tod freuen. Ein Leben auf einer neuen Erde, einem neuen Himmel. Und das allein, weil Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du das mit dem Glauben nicht so kompliziert gemacht hast. Und dass dieses Prinzip, dieses Konzept, dass wir uns an einer Person orientieren, du schon bei Abraham gesetzt hast und jetzt in deinem Sohn vollkommen zum Tragen kommt. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nicht ein Durcheinander bekommen müssen, weil wir nie recht wissen, wo wir uns orientieren sollen, an wen wir uns wenden können. Wir wissen, wir können uns immer an dich wenden. Du bist für alles zuständig. Du genügst vollkommen. Es braucht keine andere Götter neben dir, denn du bist der einzige wahre Gott. Und ich danke dir, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du das auf dich genommen hast und für unsere Schuld gestorben bist. Und in deinem Namen, einzig und allein in deinem Namen ist Rettung.